Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Umlosen, heißen Türkistan denke, dann sehe ich nicht die Stadt, auch nicht das berühmte Mausoleum. Ich denke an dieses Bild. Ich sehe Formen von etwas Bekanntem, die in der Sonne wie Brei zerfließen. Wir sitzen am Bahnhof und warten auf unseren Zug nach Schimkent. Es ist noch Vormittag, doch das Thermometer zeigt schon wieder 44 Grad. Eigentlich kann ich Hitze gut vertragen, doch die Temperaturen in Türkistan haben selbst mein Hirn zu einer gebrannten Mandel schrumpfen lassen. Die Luft war wie zäher Gelee, der um unsere Körper waberte, Arme und Beine an Bewegungen hinderte. Jeder Gang fand in Zeitlupe statt, auf den ausgestorbenen Straßen, die Augen beständig zu schmalen Schlitzen zusammengekniffen. Schatten suchen an dürren Straßenlaternen. Die Stadt nur noch Farben, blassgelb und ocker und immer wieder Lehm. Der Himmel, der nie richtig blau wurde, verfärbt vom Wüstensand. So wie die Nationalfarben Kasachstans, gezeichnet in der Flagge. Tageszeiten hatten sich aufgelöst, ein Morgen fühlte sich an wie ein Mittag und ein Abend auch. Irgendwo hier ist sicher noch mehr. Irgendwo wird noch Leben sein. Nur uns ist es nicht begegnet. Ich kann nicht sagen, wie lange wir letztlich hier geblieben sind. Stunden, Tage, Wochen spielen am Ende des Landes auch keine Rolle mehr. Ich glaube, dass wir noch ein paar Denkmäler gesehen haben, von berühmten Batiri und Bi wahrscheinlich. Ich glaube, dass wir böckelnde Bürgersteige auf und ab geklettert sind, dass ein Schild gesagt hat, dass hier ein Theater sei, ein Theater, aber nicht zu sehen war. Und jetzt fahren wir einfach weiter. Wir haben die billigste Klasse gebucht. Platzkart heißt das, ein Großraumschlafwagen für 56 Personen. Der Zug kommt aus Moskau und ist bis auf den letzten Platz besetzt. Die Hitze steht auch hier. Kinder schlafen in Badehosen, Männer mit nacktem Oberkörper beobachten die Schweißperlen, die zwischen ihren Brusthaaren hinabrinnen. Frauen in flatternden Hosen mit Leopardenmuster tragen Emaille-Teekannen den Gang entlang, frisches Heißwasser aus dem Samovar holend. Wachsdecken werden über den Klapptischen ausgebreitet. Es gibt Kartoffelscheiben mit gekochten Eiern und Mayonnaise. Die oberen Pritschen haben Jugendliche erobert. Ihre nackten Füße ragen über das blaue Kunstleder hinaus. Sie spielen Karten. So rattern wir dahin, vor dem Fenster eine gleichbleibende Landschaft, das Gras wieder lehmfarben, der Himmel bleibt trüb. Irgendjemand spielt Musik vom Handy ab. Melancholische russische Schlager. Die Abwechslung ist, mit dem Handtuch um den Hals zur Toilette zu gehen und den Kopf unter das fließende Wasser zu halten. Und wieder zwischen den Waggons rauchen. Manchmal halten wir an einsamen Landbahnhöfen. 20 Minuten schallt es jedes Mal durch den Gang. Dann steigen Händler zu, Schmuck, Kleidung oder Eis im Bauchladen. Ein Prediger im traditionellen kasachischen Gewand bietet Segen gegen Geld. Und irgendwann ist da Schimkent. Ein Bahnhofsgebäude empfängt uns auf dem Vorplatz, das für den Süden so typische basarartige Treiben in der Nachmittagssonne. Es fühlt sich bekannt an. Busse und Marschrutki mit undurchschaubarer Nummerierung drängeln sich an den Straßenrand. A wild and lawless place, hatte unser englischer Reiseführer verkündet. So etwas wie das Texas Kasachstans sei Schimkent. Nicht zuletzt wegen des Drogenhandels. Doch die Stadt sieht seltsam gesittet, fast bürgerlich aus. Stefanie freut sich trotzdem, wie schon in Taras. Ich mag Schimkent. Wir landen in einem überteuerten, gesichtslosen Hotel. Zum ersten Mal haben wir zwei Einzelzimmer. Etwas anderes ist nicht mehr frei. Zunächst fühlt sich das merkwürdig an, nach der langen Zeit auf einmal getrennt zu sein. Doch als die Tür ins Schloss fällt, werfe ich mich selig aufs Bett, ein Zimmer ganz für mich allein. Und dann verteile ich meine 7 Sachen um mich herum, als würde ich mich für Wochen einrichten. Viel gibt es in Schimkent nicht. Was an Leben da ist, scheint sich entlang der Taukekan abzuspielen, einer einzigen langen Straße und Lebensader der Stadt. Hier gibt es Restaurants, Bars, ein Shoppingcenter namens Mega. Doch biegt man in die Seitenstraßen ab, blickt man auf ausgestorbene Fluchten, eine Flächenstadt ohne wirkliches Zentrum. Es gibt Parks mit wahllos aufgestellten Skulpturen darin. Stefanie und ich raten, was sie darstellen könnten. Nasenbären, die aus dem Boden wachsen? Wir erkennen zwei Äpfel in Rot und Grün. Pferde mit zwei Beinen und ohne Hals. Aus einer gigantischen Tulpe spritzen Wasserfontänen. Wir gehen in das Mega-Einkaufszentrum, fahren mit den Rolltreppen auf und ab. Im Untergeschoss eine Eisbahn. Wir beobachten Kinder auf Schlittschuhen, weil... Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sie so surreal anmuten mit der Wüste vor der Haustür. Oder einfach, weil sie sich bewegen. Das war ein Eindruck aus dem Süden Kasachstans. Jetzt machen wir einen Sprung über die Grenze nach China in die Wüste Gobi. Die Gobi besteht aus kargen Felsen und Geröllhalden. Nur auf 3% der Fläche findet man Sanddünen wie in der Sahara. Ein Großteil davon liegt in der Mongolei. Die anderen türmen sich steil vor den Toren Dunhuangs auf. Als wir am späten Nachmittag vor diesen goldenen Sandbergen stehen, herrscht eine Atmosphäre wie auf Hawaii. Quirlige Großfamilien mit Strohhüten, bunten Sonnenbrillen und flatternden Schultertüchern, strandfertig ausgerüstet, flanieren die Promenade entlang. Man kann Eis essen, Dünen surfen, einen Kamelausritt buchen, sogar ein Helikopter steht für Rundflüge bereit. Wüsste ich nicht ganz sicher, dass das Meer noch 2500 Kilometer entfernt ist, ich hätte es hinter den nächsten Sandhügel erwartet. Wie die übrigen Besucher leihen auch wir uns für 15 Yuan modisch fragwürdige orangefarbene Stoffüberzüge für unsere Schuhe aus, mit denen wir aussehen wie zwei Astronautinnen vor der nächsten Mars-Mission. Ich hatte gehofft, dass sie eine abenteuerliche Funktion haben, zum Beispiel Skorpione fernhalten oder Verbrennungen vermeiden. Doch die Überzüge sorgen allein dafür, dass niemand nach einer Wüstentour seine Schuhe ausleeren muss. Natur, scheint mir, ist vielen Chinesen nicht geheuer. Die Wildnis hier will beherrscht werden. Zum Glück haben nicht allzu viele Einheimische Lust auf den anstrengenden Aufstieg zum Dünenkamm. Bis auf 1715 Meter kann man hier klettern. Schon auf halber Höhe haben wir die meisten Strandurlauber hinter uns gelassen. Von mir aus hätten sie ruhig eine Treppe in den Sand zimmern können, kommentiert Stefanie hinter mir. Bloß nicht, brumme ich. Während sie die vielen Menschen und das unablässige Geplapper um uns herum genießt, bin ich froh um jede Auszeit vom Trubel. Und erstaunlicherweise fällt mir die Kletterpartie leicht. Der Sand ist festgetreten dort, wo sich als schon ein anderer entlang gekämpft hat. Und es ist, als würde mir die Wüste neue Kräfte verleihen. Kaum, dass ich mich umsehe, habe ich bereits die erste Anhöhe erreicht. Dunhuang liegt als flaches, grünes Städtchen zu unseren Füßen. Das Besondere an den Dünen hier ist, sie können singen. Manche summen, andere seufzen eher, wieder andere brummen wie ein kleines Flugzeug. Es ist ein geheimnisvoller Chor in der Wüste. An manchen Tagen, heißt es, sei der Lärm so groß, dass man ihn noch unten in der Stadt hören könnte. Jahrhundertelang wusste niemand, warum die Dünen solche Geräusche von sich geben. Marco Polo glaubte, dass unsichtbare Wüstengeister dahinter steckten. Erst vor 10 Jahren haben Forscher das Rätsel gelöst. Sandkörner stoßen beim Abrutschen aneinander und erzeugen dadurch Schallwellen. Je nach Menge, Lage und Masse variieren die Töne. Leider sind die Dünen heute nicht in Konzertstimmung. Stille liegt über der Wüstenlandschaft, obwohl der Wind streng über den Grat pfeift. Sandkörner um unsere Beine wirbelt, sie uns in die Augen treibt. Ich wickele mein Halstuch um mein Gesicht, sodass nur ein schmaler Spalt frei bleibt. Im Süden erstreckt sich Düne um Düne bis zum Horizont, ein Gebirge aus weichem Gold. Noch nie habe ich so unendlich viel Sand gesehen. Stefanie und ich suchen uns ein halbwegs geschütztes Plätzchen und blicken hinunter auf die Stadt. Die Abendsonne hat das Land in sanftes Rot getaucht. Bäume überragen die meisten Häuser. Keine 200.000 Menschen leben hier im überschaubaren Dunhuang. Damit ist der Ort für chinesische Verhältnisse ein Dorf. Unten auf der Promenade kehren die letzten Kameltouren zurück. Die orangefarbenen Schuhüberzieher sehe ich bis hier oben leuchten. Moderne Karawanen. Wenn man in Deutschland einen Bus betritt, in dem nur ein einziger anderer Fahrgast sitzt, dann wählt man einen Platz, der möglichst weit entfernt von ihm ist. Wenn man in China einen solchen Bus betritt, dann setzt man sich neben den anderen. Alles andere wäre doch seltsam. Und so kommt es, dass wir zwar unseren Platz im Sand völlig für uns allein haben, aber nur eine Düne weiter wandern müssen, um vor einer Menschenmenge zu stehen. Vom Grat aus starre ich auf den Hang, der sich unter uns ausbreitet. Hunderte glucksende Chinesen verteilen sich über die Düne, mit Fotoapparaten und all ihrem bunten Strandgepäck behängt. Es herrscht eine Stimmung wie im Fußballstadion. Bestimmt ist hier irgendwo die Treppe, grinst Stefanie. In China allein sein zu wollen, ist eine echte Herausforderung. Ob wir das Singen der Dünen hier hätten überhaupt hören können? Mitsamt dem großen Publikum sehen wir der Sonne zu, wie sie im Dunst der Gobi verschwindet. Als sich das letzte Halbrund hinter dem Horizont verabschiedet, wird selig geklatscht. Zurück nehmen wir einen anderen Weg. Über den Grat stapfen wir retour zum Nordhang. Und noch immer weht ein warmer Wind. Er hat unsere Schritte verwischt. Der Sand ist jetzt pastellfarben, der Himmel kupferrot und der Abhang unter uns liegt unberührt. Wieder ein Sprung in die chinesische Stadt Lanzhou, die ziemlich genau in der Mitte Chinas liegt. All in Bahnhofsnähe zu buchen, ist eigentlich immer eine gute Idee. Außer eine Stadt hat zwei Bahnhöfe. Einen, in dem der Zug hält, und einen anderen, neben dem das Hotel liegt. Statt wie von uns erhofft, im Zentrum von Lanzhou einzulaufen, der nächsten Station unserer Reise, lässt der Lokführer die Stadt links liegen und kommt erst dann zum Stehen, als die Häuser schon wieder kleiner werden. Fast eine Stunde brauchen wir für den Weg mit dem Bus zurück. Im Schritttempo quälen wir uns durch den dichten Verkehr, während Abgaswolken durch die offenen Fenster treiben und ein beständiges Hubkonzert in den Ohren schmerzt. Den Rucksack zwischen die Beine geklemmt, schließe ich die Augen. Stefanie hat einen Platz im hinteren Teil ergattert. Ihr Sitznachbar strahlt selig angesichts der westlichen Besucherin neben sich. Ausführlich erklärt er ihr, wo wir später die besten Yurumian essen können, jene höllisch scharfe Rindfleischnudelsuppe, für die Lanzhou berühmt ist. Auf der Fahrt von Jiayuguan hierher haben wir atemberaubende Landschaften passiert. Wilde, einsame Berge und Täler, der Blick immer wieder unterbrochen von Tunneln, die den Film vor dem Fenster in Sequenzen einzuteilen schienen. Der Zug glitt so elegant dahin, als posiere er für einen Werbespot. Wir ließen Gansu hinter uns, durchquerten die Provinz Qinghai, wo sich dunkle Gewitterwolken über grellgelben Rapsfeldern zusammenbrauten. Um schließlich erneut in Gansu zu landen, das Qinghai umarmt wie eine liebende Mutter. Ich öffne die Augen wieder, die Farben sind verschwunden. Lanzhou empfängt uns mit blassem, ausdruckslosem Gesicht. Geografen beschäftigen sich seit 250 Jahren damit, den Mittelpunkt Europas zu suchen. Je nachdem, wie die Grenzen des Kontinents definiert werden, erhalten die Forscher neue Ergebnisse. Mal liegt er in Litauen, dann in der Slowakei, mal in Deutschland, dann wieder in der Ukraine. Heute beanspruchen etwa 2 Dutzend Ortschaften den Titel für sich, inklusive Denkmal. Auch China, das Reich der Mitte, hat eine Mitte und das ist Lanzhou. Komplizierte Berechnungen dazu waren allerdings nicht notwendig. Ein Professor der Universität Lanzhou erklärte die Stadt zum Zentrum, fertig. Vielleicht, weil die Frage zu viele außenpolitische Probleme aufwerfen würde. Weil noch immer Streit darüber herrscht, ob Teile außerhalb von Festlandchina in die Berechnungen mit einfließen sollten. Was ist mit Taiwan und dem südchinesischen Meer? Oder auch, weil das eigentliche geografische Zentrum in einem ärmlichen, weniger repräsentativen Dorf namens Dongjialing liegt. Und Lanzhou, als müsse es seinen Titel verteidigen, gibt sich immerhin große Mühe, Mittelmaß zu sein. Eine typische chinesische Stadt befindet Stefanie, als wir unser Hotel endlich erreicht haben und aus dem 22. Stock auf die Hochhausriegel starren. Wie Bauklötzchen stapeln sich Stockwerke in hellbraun und rostrot, flache Fassaden, architekturgewordene Schachbretter. Zwischen den Betonburgen ragen Baukräne auf, Wegweiser dorthin, wo bald der nächste Riegel wächst. Tief unten lärmt der Verkehr. Wir lassen unsere Rucksäcke neben den Betten sinken. Eine Milchglasscheibe trennt das Bad vom Schlafzimmer ab. Viel Privatsphäre gibt es nicht. Interessiert betrachte ich die Kondome, die in einem Körbchen bereitstehen. Natürliche Natur mit magischem Schmieröl ist darauf zu lesen. Und gives you more happy, more power. 18 Yuan, nur ein echtes Schnäppchen. Wir nutzen Nachmittag, um uns durch die Stadt treiben zu lassen. Es gibt kein Zentrum im Mittelpunkt Chinas. Lanzhou ist eine Flächenstadt. Gebäudekolonnen drängeln sich entlang der Straßen, als gäbe es hier etwas umsonst. Die kleinen Geschäfte darin haben sich thematisch gruppiert. Ein ganzer Block bietet ausschließlich Haarpflegeprodukte an. Der nächste nur Schuhe. In wieder einem anderen Block warten 5 Gemischtwarenläden, die alle alles verkaufen, in trauter Eintracht auf Kunden. Vergeblich halte ich Ausschau nach dem Block für Deo und dem für Zahnseide, die ich beide gut gebrauchen könnte. Nervenkitzel sind die Straßenüberquerungen. Ob eine Ampel rot oder grün anzeigt, beeindruckt die Blechlawinen wenig. Und so sammeln sich die ungeduldigen Fußgänger am Bordstein, bis eine gewisse Gruppengröße erreicht ist, um sich dann im Pulk auf die Straße zu wagen. Bei 6 Leuten, zähle ich, ist im Durchschnitt der kritische Punkt erreicht. Gegenseitig geben wir uns Halt, halten Stoßstangen von unseren Beinen fern und springen Elektrorollern aus dem Weg. Bis die rettende andere Seite erreicht ist, sich die Solidargemeinschaft auflöst und in den Häuserschluchten verliert. Ende der 90er Jahre galt Lanzhou als dreckigste Stadt Chinas. Ölraffinerien, Kohlegruben, Dünger- und Gummifabriken bliesen ihre toxischen Wolken in die Luft, die sich wie eine Decke über den Talkessel der Stadt legten. Ein Tag in Lanzhou, hieß es damals, entspreche der Belastung durch eine Packung Zigaretten. Um die Giftschwaden aus der Stadt zu leiten, überlegte man, einen der umliegenden Berge wegzusprengen. Nachdem sich das Projekt als zu teuer herausgestellt hatte, pflanzte man Bäume. Eine Auszeichnung für herausragende Aufforstungsarbeit bekam das Unternehmen Lanzhou Petrochemie. Letztes Jahr sorgte es für neue Schlagzeilen. Durch marode Pipelines hatte die Firma Rohöl ins Grundwasser von Lanzhou sickern lassen. In der Schmutzhitparade rangiert Lanzhou heute auf Platz 37. Doch ob die Luft wirklich besser geworden ist oder andere Städte einfach noch dreckiger sind, lässt sich schwer beantworten. Einen Mundschutz jedenfalls kann man überall kaufen. Es gibt alle erdenklichen Farben und Formen, damit die Atemmaske auch zum Outfit passt. Ich erstehe gleich 3. Einen poppigen mit Punkten, einen romantischen mit Ethno-Muster und einen glitzernden Disco-Mundschutz. Wer braucht da noch Zahnseide? Und so reihen wir uns ein in den Rhythmus der Stadt. Block, Geschäfte, Straßenüberquerung, Block, Geschäfte, Straßenüberquerung. Unsere Sandalen auf langgezogenem Pflaster. Einmal passieren wir einen alten daoistischen Tempel. Üppige goldene Verzierungen kündigen ihn als Ort religiöser Einkehr an. In seinem Inneren befindet sich ein Shoppingzentrum. Der Reiseführer lobt es als bestes Einkaufsparadies in Lanzhou, vor allem wegen des Mao-Kitschs. Kurz hinter dem, der Osten ist rot, Platz, entdecke ich eine Weinhandlung. Ohne lange nachzudenken, greife ich zu. Wir werden die Flasche am Ufer des gelben Flusses öffnen. Wenn es einen Ort in Lanzhou gibt, der sich seine Schönheit bewahrt hat, der Plattenbauten und Industrie vergessen lässt, dann ist es dieser. In sanften Wellen schwappt das Wasser des Huanghe an die Promenade. Bäume krümmen sich darüber. Kinder werfen lachend Steine in die Fluten, die keine Kreise ziehen. Wie Bernstein glänzt sein Wasser, gefärbt vom Löss aus dem Hochland von Tibet. Der gelbe Fluss gehört zu den größten Strömen der Erde und Lanzhou ist die einzige Großstadt, die er durchquert. Ich grabe meine Zehen in den feuchten Sand. Die Abendsonne übergießt die Plattenbauten mit flüssigem Gold. Schaut, Stefanie reißt mich aus meinen Gedanken. Im Schatten eines ankernden Schiffs lässt eine Familie ein Floß zu Wasser. Ein hagerer Steuermann mit einem Stock dirigiert die Richtung. Zwei kleine Kinder stehen erwartungsvoll bereit. Alle tragen bunte Freizeitkleidung. Was haben die vor? Wollen die über den Fluss? Ich setze mich auf. Tatsächlich. Der Steuermann lässt die Familie auf dem Floß Platz nehmen. Es ist kaum größer als eine Europalette. Beherzt stößt er es aufs offene Wasser hinaus. Das ist doch lebensgefährlich, murmelt Stefanie. Wir starren ihnen nach. Das Floß schwankt bedrohlich in den Fluten und nimmt rasch Fahrt auf. Zwei Containerschiffe kreuzen hinter ihm. Das Holzquadrat wird gerade noch so getragen von... Ja, was eigentlich? Großen Ballons? Ich kneife die Augen zusammen. Form und Farbe erinnern mich eher an... Sind das Schweine? Frage ich. Das Floß ist jetzt kaum noch zu erkennen. Aber die Ballons, die es über Wasser halten, haben eindeutig vier Beine. Schafe, sagt Stefanie. Die Ballons sind aus Tierhäuten. Sie schwimmen auf aufgeblasenen Schafen. Und noch bevor ich diesen Satz ganz begreifen kann, verschwindet das bizarre Gefährt auf dem gelben Fluss. Ich glaube, nichts könnte China besser beschreiben. Das Land als allumfassendes Prinzip, konterkariert von Momenten der Anarchie, so leuchtend wie die Sterne am herannahenden Nachthimmel.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.